Wenn die Luft zum Atmen fehlt, darüber sprechen wir heute im Medizintalk auf der Bayernwelle. Leben mit Atemnot ist unser Thema bei einer Gesprächsrunde an der Kreisklinik Bad Reichenhall mit dem Chefarzt der Inneren Medizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin in Bad Reichenhall, Dr. Christian Geltner. Grüß Gott. Dem Chefarzt der Abteilung Allgemein, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Dr. Thomas Langwieler. Grüß Gott.
Auch Ihnen grüß Gott.
Mit Annette Hendl von der Sauerstoffliga. Sie ist selbst Patientin, Sauerstoffpatientin und Leiterin einer Selbsthilfegruppe. Frau Hendl, vielleicht können Sie vorab mal ganz kurz erklären, was ist denn die Sauerstoffliga?
Also die Sauerstoffliga ist gegründet worden 1997 hier von Herrn Dürrmeier. Und die Aufgaben sind, also die Hauptaufgaben sind die Patientenstärkung. Also Ziel ist, die Patienten zu stärken, die mit einer Sauerstoff-Langzeittherapie verordnet worden sind.
Sie sind Leiterin einer Selbsthilfegruppe. Was für eine genau?
Also ich bin in Mühldorf am Inn, habe ich meine Gruppe, und da sind 45 Betroffene, die sich da einmal im Monat treffen.
Da gehen wir später auch noch mal genauer drauf ein. Und dann ist noch die Frau Carmen Weller bei uns. Sie leidet an Mukoviszidose und hat selbst eine Lunge transplantiert bekommen. Grüß Gott auch an Sie. Herr Dr. Geltner, vielleicht beginnen wir mal ganz generell. Welche Gründe für Atemnot kann es denn überhaupt geben?
Ja, Atemnot ist ein typisches Symptom, eine Beschwerde, die eigentlich für alle Lungenerkrankungen im Wesentlichen gilt. Gilt auch für andere Organe, die Atemnot machen können, Herzerkrankungen oder Blutarmut oder viele andere Dinge. Aber letzten Endes ist bei allen Erkrankungen, die die Lunge betreffen, in irgendeiner Form Atemnot mit dabei, die halt mehr oder weniger stark ausgeprägt ist.
Welche Krankheiten zum Thema Atemnot werden denn bei Ihnen in Bad Reichenhall behandelt?
Also grundsätzlich mal alle. Die häufigsten, die wir haben, sind natürlich Asthmatiker, sind Patienten mit COPD, also mit chronischer Lungenerkrankung, sind Patienten mit Gerüsterkrankungen, sind Lungenkrebspatienten und dann natürlich auch viele seltene Erkrankungen, die auch diese Beschwerden machen.
Was wären jetzt da seltene Erkrankungen?
Zum Beispiel Lungenfibrosen, das sind so vernarbende Erkrankungen in der Lunge, die oft sehr rasch, sehr schnell schlecht werden können. Dann gibt es auch Sachen, die das Rippfell betreffen, Rippfellerkrankungen, Luft im Rippfell und viele solche Dinge. Schlafstörungen, also manche haben nur in der Nacht Beschwerden, Atemnot, also Schlafapnoe ist eine Atemstillstandserkrankung in der Nacht, die zu unruhigem Schlaf führt, die zu Schlafstörungen führt und viele solche Dinge.
Dann besprechen wir mal ganz kurz die gängigsten in Anführungszeichen. Chronischer Husten ist zum Beispiel, glaube ich, auch sowas, was bei Ihnen relativ häufig behandelt wird.
Naja, Husten ist das zweite wichtige Symptom, sage ich jetzt mal, auch von fast allen Lungenerkrankungen. Also wenn jemand Husten hat und Atemnot, dann ist meistens was dahinter und im Regelfall ist die Lunge dann auch mit Schuld dabei. Der Husten ist immer dann da, wenn in irgendeiner Form die Bronchien, also die Atemwege, betroffen sind, sei es durch eine chronische Entzündung, wie wir es beim Asthma kennen oder wie wir es auch bei der COPD, also der chronischen Bronchitis, kennen, kann aber auch bei allen Infektionserkrankungen, die mit Husten einhergehen, also von einer leichten Bronchitis im Winter aufgrund einer Viruserkrankung bis zu schweren Lungenentzündungen, machen auch typischerweise Husten und je nach Ausprägungsgrad auch Atemnot.
Genau, aber das ist ja nicht immer unbedingt schlimm. Also wann ist es denn chronisch oder wann spricht man davon?
Ja, chronisch ist immer, wenn etwas länger als eine gewisse Zeit geht. Das ist nicht so ganz klar definiert. Bei der chronischen Bronchitis redet man, dass es mindestens 3 Monate sein sollen. Dann spricht man von einer chronischen Bronchitis oder von einer COPD. Aber alles, was länger als 2 Wochen geht, ist im Regelfall kein einfacher Atemwegsinfekt mehr, sondern etwas, wo man sich durchaus auch mal ansehen muss oder genauer diagnostizieren muss, was die Ursache dafür ist.
Dann die anderen gängigen Krankheiten, die Sie noch angesprochen haben. Asthma, wo liegen da die Ursachen? Ist das immer, hat man das immer von Geburt an oder bekommt es einfach? Oder welche Ursachen gibt es da?
Asthma kommt sehr früh schon, betrifft also auch kleinere Kinder bereits, wobei wir erst so ab dem 4. Lebensjahr wirklich von Asthma sprechen. Vorher sind es auch oft Virusinfektionen, Schnupfen, das sich etwas weiter nach unten verstirbt. Und es ist auch eine chronische Erkrankung. Also Asthma beginnt im Kindesalter, muss nicht im Kindesalter beginnen, kann auch im späteren Erwachsenenalter erstmals auftreten. Und Ursachen sind sehr häufig Allergien. Und bei dem, was nicht durch Allergien verursacht ist, durch irgendwelche Staubbelastungen, durch Reaktionen des Körpers auf irgendwelche Giftstoffe oder zum Beispiel auch auf Übergewicht, auch auf Schluckstörungen, auf Zwerchfellstörungen, alle diese Organe, die sehr benachbart sind zur Lunge, können in irgendwelcher Form asthmatische Erkrankungen machen.
Wie kann man das dann behandeln? Was können Sie tun, wenn jemand mit Asthma kommt oder wenn Sie Asthma diagnostizieren?
Also Asthma lässt sich sehr leicht behandeln und es sollten eigentlich alle Asthmatiker beschwerdefrei sein. Das gelingt auch in über 90%, wenn man sie richtig behandelt. Und das Typische in der Asthma-Behandlung sind die Sprays, die man so kennt. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene, die auch unterschiedlich angewendet werden. Und wenn die richtig behandelt sind, sollte man beschwerdefrei sein.
Das heißt, ich muss dann einfach mein Spray mithaben und wenn ich einen asthmatischen Anfall kriege, sagt man Anfall, darf man das sagen oder wie drückt man das aus?
Also wenn Sie gut behandelt sind, sollten Sie gar keinen Anfall mehr kriegen, okay, und nur ein- oder zweimal im Tag den Spray brauchen. Wenn man das öfters braucht, ist schon, also braucht es entweder mehr Behandlung oder es braucht vielleicht eine zweite Diagnosefindung, dass man irgendwas anderes übersehen hat. Aber bei den allermeisten, also bei 9 von 10 Patienten, die sollten, wenn sie richtig inhalieren, beschwerdefrei sein. Und beschwerdefrei heißt, ich kann normal Sport machen, ich kann im Leben alles machen, ich habe keine Anfälle und brauche auch keinen Notfallspray. Das ist das Ziel der Therapien, die wir eigentlich machen.
Und das funktioniert im Idealfall sehr gut, haben Sie gesagt.
Das funktioniert jetzt sehr gut, ja.
Mhm. Dann ein weiteres Thema, die Bronchitis, haben Sie jetzt auch schon mal ganz kurz angesprochen. Welche Ursachen gibt es da? Die sind wahrscheinlich auch relativ vielfältig.
Also die Bronchitis, die akut auftritt, ist im Regelfall eine Infektionserkrankung. Das ist die Erkältung, die wir alle im Herbst und im Winter bekommen können. Mhm. Das sind normalerweise Virusinfektionen. Die heilt nach einigen Tagen von selbst wieder aus, da braucht es auch im Regelfall keine Medikamente. Die chronische Bronchitis und vor allem die COPD ist eine Erkrankung, die fast ausschließlich durch das Rauchen verursacht ist. Also auch hier über 90%. Und die wenigen Nichtraucher, die wir haben, die haben irgendeine andere Staubbelastung, Arbeitsplatzbelastung oder ähnliche Situationen, wo einfach giftige Gase inhaliert werden, die eine chronische Bronchitis machen.
Wie können Sie das dann behandeln? Also außer Rauchen aufhören?
Also das Erste ist natürlich Rauchen aufhören. Das Zweite sind verschiedenste Medikamente, die wir zur Verfügung haben. Was noch viel, viel wichtiger ist, sind jetzt hier Sachen wie Atemgymnastik, physikalische Behandlungen, Inhalationstherapien, in vielen Fällen auch manchmal chirurgische Therapien oder Ventiltherapien oder viele solche Dinge, die im fortgeschrittenen Stadium zur Anwendung kommen. Das Problem an der COPD ist, dass die meisten viel zu spät erst diagnostiziert werden, wo oft schon die Hälfte der Lungenfunktion zerstört ist und alles, was mal zerstört ist, lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, diesen Teil können wir dann auch nicht mehr behandeln und macht dann die Menschen wirklich chronisch krank und das kann oft über Jahrzehnte gehen, bis zur Sauerstoffpflichtigkeit, bis zur Beatmungspflichtigkeit und manchmal auch bis zur Lungentransplantation, je nachdem, um welchen Patienten es geht.
Gibt es abgesehen vom Rauchen Risikofaktoren?
Kaum.
Kaum, okay. Also Rauchen aufhören und dann ist alles gut. Ein weiteres Thema, das man mit Lungentag in Verbindung bringt, ist die Lungenentzündung. Wann spricht man davon?
Zur Lungenentzündung ist es auch wie die Bronchitis eine Infektionserkrankung im Regelfall. Da gibt es natürlich viele Risikofaktoren dafür, wenn jemand bettlerregig ist, wenn jemand Schluckstörungen hat, wenn jemand abwehrgeschwächt ist. Das alles löst Infektionserkrankungen aus. Und Lungenentzündung ist immer dann, wenn der Teil der Lunge, das Organ als solches betroffen ist. Und das sind im Regelfall durchaus schwere Erkrankungen, die auch sehr häufig krankenhauspflichtig sind und mit Antibiotika behandelt werden müssen. Ich meine, das war früher in einem Drittel der Fälle tödlich noch zu Weltkriegszeiten und danach. Und heutzutage lässt sich das natürlich bei früher Diagnose mit einer ausreichenden Antibiotikatherapie sehr gut behandeln. Aber grundsätzlich ist eine Lungenentzündung eine schwere Erkrankung, die auch durchaus lebensbedrohlich sein kann.
Das heißt, wann sollte ich zum Arzt gehen oder gehe ich da automatisch zum Arzt, weil es mir einfach so schlecht geht?
Wahrscheinlich ja. Was typischerweise ist natürlich wieder Husten und Atemnot. Wenn dann zusätzlich noch Fieber auftritt oder solche Infektionen drinnen sind, dann macht es natürlich zusätzlich Probleme.
Und wie behandeln Sie das? Sie haben schon gesagt, Antibiotika reicht im Normalfall. Wenn das nicht reicht, was tut man dann oder was muss man dann tun?
Also viele lassen sich natürlich zu Hause behandeln, dann kriegt man die Antibiotika geschluckt, also wenn man jetzt nicht schwer gefährdet ist, wenn die Lungenfunktion normal ist, wenn man nicht Sauerstoff braucht, kann man das zu Hause behandeln, wobei man sicher immer eine gute Woche schwer krank ist, trotzdem. Wenn das nicht ausreicht, braucht es eine stationäre Behandlung, also entweder die Antibiotika gespritzt oder Flüssigkeitszufuhren, kommt auch häufig zu Blutvergiftungen und zur Beteiligung von anderen Organen, das ist auch nicht so selten und das ist vor allem bei älteren Menschen durchaus eine lebensbedrohliche Situation.
Herr Dr. Langwieler, wann kommt denn die Thoraxchirurgie zum Einsatz?
Böse gesagt, wenn die Internisten nicht mehr weiterkommen. Nein, wenn wir in der interdisziplinären Konferenz beschließen, den Patienten zu operieren. Chirurgie ist ja keine Geschichte, wo wir sagen, jetzt operieren wir mal den Patienten, weil wir Lust drauf haben, sondern das sind immer Konsenserscheinungen. Das heißt, wenn Herr Geltner mit seinem Team soweit ist, dass er die Patienten durchuntersucht hat und wir wissen, was es für ein Tumorstadium da, geht der Patient zum Beispiel in die Tumorkonferenz und dort wird beschlossen, ob primär operiert wird oder zum Beispiel eine Chemotherapie vorgeschaltet wird und erst dann sind wir mit im Boot und behandeln die Patienten, übernehmen die Patienten, um die dann eventuell hinterher dann auch wieder in die Pneumologie dann zurückzugeben.
Welche Möglichkeiten, ganz generell gesagt, haben Sie hier in Bad Reichenhall?
Alle.
Das war eine knappe Antwort.
Also wir sind schon ziemlich gut aufgestellt hier in Reichenhall. Natürlich dürfen wir uns nicht messen mit den großen Zentren. Das, was wir nicht machen, ist Lungentransplantation. Da kommen wir wahrscheinlich später
noch dazu. Da kommen wir noch drauf, genau.
Genau. Das machen wir hier nicht. Das ist klassischerweise Zentrumschirurgie. Dafür brauchen Sie eine gute Infrastruktur, die weit mehr erfordert als das, was wir hier vorhang haben oder vorrätig haben. Wir können die Patienten wirklich, sagen wir mal, vom Erstbefund, da ist was Komisches in der Lunge, bis zur Resektion, über die Intensivstation, bis zur Reha-Klinik behandeln, haben die Möglichkeiten hier. Wir haben einen ausgesprochen Meister in der Pathologie, wo wir unsere speziellen Lungenpräparate hinschicken. Das ist also nicht eine ganz normale Pathologie, sondern das ist eine spezielle Pathologie, die sich speziell mit diesen Lungenerkrankungen auskennt. Und das können wir hier anbieten. Dazu die viele gute Luft natürlich. Ja.
Genau, das heißt, was für Operationen beispielsweise führen Sie dann durch?
Also wir müssen unterscheiden, einmal zwischen den sogenannten Tumoroperationen, wo es also um bösartige Erkrankungen geht. Wir haben aber auch viele Patienten, die zum Beispiel jetzt gerade in der Winterzeit, wenn es losgeht, wir haben es eben gehört, mit den Lungenentzündungen, da kann es komplizierend zu einem sagen wir mal, eitrigen Erguss kommen, den die Patienten von alleine nicht wieder loswerden. Das heißt, wir werden dann den Patienten mit der Kameratechnik operieren, dort den Eiter ausräumen, diese Eiterherde, das Spülen und Drainagen einlegen. Auch das wieder interdisziplinär beschlossen und das sind so die klassischen Operationen.
Wie läuft so eine OP ab? Wie schaut das aus?
Zunächst brauchen Sie einen Anästhesisten, der viel Erfahrung hat in dieser seitengetrennten Intubation. Das heißt, wir operieren ja an der Lunge und die Lunge ist nicht belüftet auf der Seite. Das heißt, Sie brauchen einen Narkosearzt, der speziell geschult ist, der damit viel Erfahrung hat. Der Patient liegt in der Seitenlage in Vollnarkose und dann bedienen wir uns meistens drei, manchmal auch vier kleinen Inzisionen, wo wir mit der Kamera mit 4K-Technik, wo wir wirklich auch alles sehen können, in den Brustkorb hineingehen. Ist das nicht möglich aufgrund des Tumorbefundes, operieren wir auch in der sogenannten offenen Technik.
Das heißt, ganz oft müssen Sie gar nicht mehr jetzt ganz böse gesagt aufschneiden, sondern nur einen kleinen Schnitt machen und können das dann alles über den Computer sehen. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, das ist so, dass wir dann gegenüberstehen. Es sind zwei große Monitore auf jeder Seite des Patienten. Der Patient liegt sozusagen zwischen uns und wir operieren dann gar nicht mehr mit Blick auf den Patienten, sondern nur noch mit Blick auf den Monitor. Und so können wir Lappen entfernen, zwei Lappen, Segmente entfernen. Wir können nur Probebiopsien machen. Wir können so gut wie alles machen, weil wir halt alles 20-fach vergrößert sehen, in optimaler Ausleuchtung.
Und ich vermute mal, deswegen sind die Patienten dann wahrscheinlich auch schneller wieder fit nachher, oder?
Ja, aber natürlich. Das ist natürlich so, dass wenn Sie einen großen Schnitt machen, also in Anführungsstrichen groß, zwischen zwei Rippen durch und drücken die Rippen dann vorsichtig auseinander, damit Sie in der offenen Technik operieren können, das macht natürlich deutlich mehr Beschwerden, als wenn Sie nur vier, in Anführungsstrichen, kleine Löcher haben. Klar.
Das heißt, wie kann man das irgendwie sagen? Also wie viel schneller sind die Leute wieder fit?
Das kann man so nicht messen. Es gibt auch Patienten, die trotz dieser vier kleinen Löcher beeinträchtigt sind und hinterher Schmerzen haben. Und wir haben Patienten, wo wir einen größeren Schnitt gemacht haben, die so gut wie keine Beschwerden haben. Das ist eine Folge und auch eine Frage des Schmerzmanagements. Wenn Sie die Schmerzen gleich von Anfang an adäquat therapieren, sind die Patienten fast gleich schnell auf den Beinen. Das haben wir ja auch in der Bauchchirurgie ebenso. Man denkt immer, mit kleineren Schnitten ist man viel schneller, aber wenn man eine gute Schmerztherapie macht, kann man auch mit dem großen Schnitt relativ schnell wieder auf dem Fahrrad sitzen.
Sie haben mir zwar vorher schon gesagt, das ist eine blöde Frage, ich stelle es jetzt trotzdem, nur dass wir ungefähr eine Vorstellung haben, so wie viele Operationen pro Jahr oder von mir aus auch pro Woche machen Sie denn ungefähr?
Also wir sind fast täglich im OP mit unseren Lungenpatienten beschäftigt.
Leben mit Atemnot, darum geht's heute beim Medizintalk bei einer Gesprächsrunde an der Kreisklinik Bad Reichenhall mit dem Chefarzt der Inneren Medizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin, Dr. Christian Geltner, dem Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Dr. Thomas Langwieler, mit Annette Händel von der Sauerstoffliga, selbst Patientin und auch Leiterin einer Selbsthilfegruppe, und Lisa Carmen Weller, sie leidet an Mukoviszidose und hat selbst eine Lunge transplantiert bekommen. Grüß Gott nochmal, schön, dass Sie alle da sind. Frau Carmen Weller, Mukoviszidose, was ganz genau ist es?
Mukoviszidose ist eine Erbkrankheit, die einen Gendefekt, oder wir haben alle einen Gendefekt, der dafür sorgt, dass in den Chloridkanälen der Austausch gestört ist und somit die Schleimhaut oder Schleimhaut überall im Körper, wo wir die haben, sehr zäh ist, vor allem auch in der Lunge. Und die ist damit sehr anfällig für Keime, die sich da ansiedeln und chronische Entzündungen auslösen.
Und was heißt es dann für den Gesundheitszustand oder so allgemein, was passiert dann im Körper?
Was das für ein Kind und auch eine Heranwachsende und einen Erwachsenen bedeutet, wenn man Mukoviszidose hat, dann, wenn die Erkrankung festgestellt wird, das war bei mir im Alter von 2 Jahren, und von da an bedeutet es eigentlich in erster Linie sehr viel Therapie, sehr viel Medikamente nehmen, sehr viel Disziplin, auch in meinem Fall sehr viele Krankenhausaufenthalte von Kleinkindalter an. Und also ich sage immer, bis heute ist es eigentlich wie ein zweiter Job in meinem Leben.
Mhm. Therapie heißt in dem Fall, also was wurde oder wird da gemacht?
Also zum einen die medikamentöse Therapie. Ich bin 1982 geboren, da war man noch sehr schnell dabei, sofort Antibiotika zu geben. Dann ist es so, dass durch diesen Gendefekt auch die Bauchspeicheldrüse nicht mehr gut funktioniert und die Enzyme nicht ausgeschüttet werden, die für die Verdauung zuständig sind. Das heißt, man muss da Medikamente nehmen zum Essen. Und das ist mal die medikamentöse Seite, bedeutet aber auch, genau, was da auch wichtig ist, neben der Grundversorgung, also so eine sogenannte Dauerantibiose, wie sie damals war, gab es auch immer wieder Phasen, dass man stationär mit Infusionen hochantibiotisch behandelt wurde, weil man eben diese chronische Entzündung in der Lunge irgendwie einschränken muss. Mhm. Und dann kommt dazu, dass wir viel, viel, viel Physiotherapie brauchen, 2 bis 3 Mal in der Woche idealerweise, um eben den Schleim, der in der Lunge ist, abzuhusten.
Mhm. Und das heißt, irgendwann hat Ihre Lunge dann quasi nicht mehr mitgemacht, kann man das so sagen?
Ja, ich muss sagen, ich persönlich finde, sie hat alles super mitgemacht, dafür, was sie allem ausgesetzt war. Aber die Lunge ist chronisch entzündet und stirbt Stück für Stück ab. Das muss man sich vorstellen wie eine Wunde auf der Haut, wo man Schürfwunden hat und die immer wieder aufreißt und irgendwann vernarbt es einfach so stark, dass es nicht mehr für den Sauerstoffwechsel, für den Umsatz des Sauerstoffs zur Verfügung steht, und somit hat man einfach mit den Jahren immer weniger Vitalkapazität der Lunge.
Mhm. Und dann kam irgendwann die Entscheidung für eine neue Lunge. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, oder?
Nein. Also bei mir kam das Thema auf den Tisch das erste Mal mit 16. Mhm. dann habe ich durch sehr viel Therapie und sehr viel nochmal versuchen, so gut es geht, Sport zu machen und mich auf den Beinen zu halten, es rauszögern können. Aber es ist eigentlich so, dass man als CF-Patient, also Mukoviszidose-Patient, weiß, dass das irgendwann mal eine Therapiemöglichkeit sein wird im Leben. Und bei mir war es dann so, dass 2015, als die große Grippewelle in München war, ich so schwer krank geworden bin, dass die Gefahr bestand, dass die Atemmuskulatur versagt. Und dann haben auch die Ärzte alle gesagt, also jetzt müssen wir das Thema angehen und mich auf die Liste setzen lassen.
Es gibt ja dann so eine Warteliste, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Wie lange waren Sie da drauf?
Ein Jahr.
Ein Jahr. Ist es kurz oder ist es lang?
Also ich denke, es ist relativ kurz.
Herr Dr. Geltner, was sagen Sie?
Die Wartezeit auf Transplantationen ist natürlich vom Organ abhängig. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Muss ich eine Niere transplantieren, eine Leber oder eine Lunge? In Deutschland ist es leider so, dass aufgrund der Spendergesetzgebung die Wartezeiten überall sehr lang sind im europäischen Vergleich. Und wir durchaus Patienten haben, die auch 2, 3 Jahre und länger auf eine Lungentransplantation warten und auch viele, die leider in dieser Wartezeit auch auf den Wartelisten versterben, weil es zu wenig Spenderorgane gibt.
Und Sie haben ein Jahr gewartet. Was passiert dann? Also wie funktioniert das dann? Sagt irgendjemand, wir haben jetzt ein Organ oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, man ist in ein Transplantationszentrum angebunden. Das war bei mir in Großhadern in München. Und man durchläuft da ja ein sehr großes Screening-Verfahren, bis man überhaupt auf die Liste gesetzt wird. Und dann muss man 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sein. Weil wenn das Spenderorgan da ist, dann muss man zur Verfügung stehen und dann wird man in der Regel von einem Mitarbeiter des Transplantationszentrums angerufen.
Und dann?
Und dann heißt es, Sie müssen um 14 Uhr, bei mir war es so, es war Sonntagmittag, 12 Uhr kam der Anruf und um 14 Uhr musste ich in Großhadern sein. Da wird man von einem Krankenwagen abgeholt und dorthin transportiert. Dann erstmal die ganzen Vorgespräche für Narkose und mit den Chirurgen und so ist alles schon vorher gelaufen. Es heißt, bei mir war es dann so, dass es hieß, also wir wissen um 18 Uhr, ob die Transplantation stattfindet oder nicht. Bis dahin wurden alle Vorbereitungen für die Transplantation getroffen. Also das heißt, es war nochmal eine Anästhesistin da. Man muss sich ja waschen nochmal und Und um wirklich Punkt 18 Uhr ging die Tür auf und der Thoraxchirurg kam rein und hat gemeint, pack mal's.
So. Denn einen Thoraxchirurgen haben wir ja auch hier. Sie haben schon gesagt, das machen Sie hier zwar in Bad Reichenhall nicht, aber bestimmt können Sie uns erzählen, wie denn aus ärztlicher Sicht so eine Lungentransplantation abläuft.
Na, es ist immer so, wie auch bei anderen Transplantationen, zunächst muss das erkrankte Organ entfernt werden. Und auch da ist es wieder wichtig, dass man Spezialisten mit an Bord hat, die das erkrankte Organ sich direkt anschauen, denn es kann ja auch mal ein Überraschungsbefund sein. Also nehmen wir zum Beispiel bei der Lunge oder bei der Leber, da kann dann plötzlich mal ein kleiner Tumor sein, den man vorher nicht so eruiert hat. Natürlich werden vorher Untersuchungen gemacht, aber trotzdem kann da mal was sein und dann verschiebt sich das Ganze. Prinzipiell ist es so, dann wird dann die Lunge entfernt, wird ja meistens einseitig transplantiert. Bei Ihnen, ich weiß nicht, ist es auch einseitig gemacht worden? Beide Seiten nacheinander, das macht man auch so. Und dann wird zunächst das kranke Organ entfernt und das neue Organ dann eingenäht. Das, was man ja bei der Lunge machen muss, Sie haben Nähte an der Luftröhre, damit die Lunge eben belüftet ist und gleichzeitig haben Sie Nähte an den Gefäßen, damit einmal das sauerstoffarme Blut in die Lunge hineinkommt und das sauerstoffreiche Blut zum Herzen zurückfließt, damit es dann durch den Organismus gepumpt werden kann. Das ist sozusagen die chirurgische Herausforderung dabei, dass diese Nähte dicht sind, dass das alles gut einheilt und auch das ist eben nicht, deshalb, wie gesagt, machen wir es zum Beispiel hier nicht. Sie brauchen einen Riesenstab an Spezialisten drumherum, die auch dann bei postoperativen Komplikationen, die ja durchaus auch mal eintreten können, dann sofort Gewehr bei Fuß stehen und dass sie das Tag und Nacht verfügbar haben und das unterscheidet uns eben von einem großen Zentrum, wo das dann eben gemacht wird. So.
Frau Carmen-Weller, wie geht es Ihnen jetzt mit der neuen Lunge?
Mittlerweile sehr gut. Die Transplantation ist jetzt 3,5 Jahre her und ich würde sagen, nach anfänglichen reichlichen Komplikationen und auch schon Abstoßungsreaktionen arrangieren wir uns langsam, meine Lunge und ich.
Gut, dann hoffen wir, dass das so bleibt. Dann haben wir jetzt noch die Annette Händel hier. Grüß Gott an Sie nochmal. An welcher Lungenkrankheit leiden Sie?
Ich habe das Asthma-Oberleb-Syndrom, weil es ist also teilweise Asthma und teilweise COPD, aber ich glaube, der Doktor kann das besser erklären.
Bitte.
Ja, es gibt, also vorher erzählt, es gibt Asthma-Erkrankungen, es gibt COPD-Erkrankungen. Man kann natürlich auch beides haben, weil es eigentlich unterschiedliche Erkrankungen sind, die nur sehr ähnlich prinzipiell ablaufen. Wenn man beides hat, hat man oft zum einen die anfallsartige Erkrankung, die das Asthma macht, also dass man plötzlich keine Luft mehr kriegt und immer wieder Anfälle hat, und andererseits die chronische, den chronischen Teil, der über Jahre zu einer Zerstörung des Lungengewebes führt, bis dann eben die Lunge nicht mehr ausreichend als solches funktioniert und zum Beispiel mit einer Sauerstofftherapie dann behandelt werden muss, um den Organismus wieder mit Sauerstoff ausreichend zu versorgen.
Seit wann leiden Sie darunter, Frau Händel?
Also bei mir ist es, wie der Herr Doktor schon gesagt hat, durch eine Bronchitis, die ich wahrscheinlich verschleppt habe, wie auch immer, 2003 ist das gewesen. Muss aber sagen, dass meine ganze Familie Asthma hat. Aber meine Kinder haben es im Kindesalter gekriegt, hingegen mein Vater es auch erst als erwachsener Mensch bekommen hat. Und dann ging das eben mit dem Asthma los und 2013 bin ich dann an den Sauerstoff gekommen. Aber vorausgegangen sind also 3 Jahre mehr mit Klinikaufenthalt durch die Anfälle als wie zu Hause. Ich war da schon irgendwie Stammgast.
Macht man da noch was anderes? Also wie sieht die Therapie aus, außer dass man Sauerstoff, den müssen Sie jetzt immer dabei haben wahrscheinlich, oder? Den
ich habe 24 Stunden Sauerstoff,
ja. Mhm. Was bedeutet das so für Ihr tägliches Leben?
Naja, das ist natürlich schon eine Riesenumstellung, weil man ja im Prinzip ohne ja nie mehr sein kann. Also man, wenn man das Haus verlassen will, muss man halt ein Gerät mit sich führen, wo es wieder darauf ankommt, wie viel Liter der Arzt verordnet hat. Also ich brauche 2 bis 3 Liter, das heißt, mein Gerät reicht in der Regel 5,5 Stunden. Da muss ich aber einrechnen, dass wenn es sehr heiß ist, dass es eher leer ist, weil ich habe Flüssigsauerstoff und der ist 183 Grad kalt und das ist also wie so ein abgetauter Kühlschrank, der dann einfach schon eher nie mehr diese Leistung bringen kann.
Das heißt, Sie müssen nach 5 Stunden wieder nach Hause und auffüllen.
Genau, und dann ist es eben so, wenn Sie also weggehen wollen, zum Beispiel, sagen wir mal, ich will in die Stadt fahren, nach München, dann bin ich also schon vorher aufgeregt, weil ich nie weiß, wenn ich jetzt mich mit jemandem verabrede, trinke ich dort den Kaffee und dann gucke ich schon wieder auf die Uhr, weil ich nie weiß, es kann unterwegs das Auto kaputt gehen, es kann ein Stau sein. Wie auch immer, komme ich dann noch nach Hause.
Das war jetzt die eine Sache mit dem Sauerstoff, an den Sie angeschlossen sind oder den Sie bei sich tragen müssen. Gab es noch andere Therapien, weil Sie ja gesagt haben, Sie waren schon lang im Krankenhaus immer?
Ja, also so wenn man einen Asthmaanfall hat, und den hatte ich jedes Mal, dann ist das immer so eine Notfallbehandlung. Man kommt also rein und man kann dann ja nicht mehr reden. Man ist froh, wenn man überhaupt noch dahin gekommen ist. Und dann ist das also immer dasselbe Prozedere. Ne, dass man erstmal krampflösende Mittel kriegt, weil die Bronchien sich ja zusammenziehen und dass man einfach wieder, dass man überhaupt wieder Luft kriegt, weil beim Asthmatiker ist es so, dass die Luft zwar immer rein, aber nicht mehr rausgeht. Und man hat so das Gefühl, dass man als würde man explodieren. Also man kann es ganz schwer beschreiben, wie sich das anfühlt. Aber das Hauptproblem ist, dass man nicht mehr sprechen kann. Okay. Und bei meinem letzten großen Anfall, bevor ich den Sauerstoff bekommen habe, war ich alleine zu Hause. Zu Hause, mein Mann war selber in der Klinik in Erlangen. Und eigentlich war gar nichts Großes, aber irgendwann ging es eben los. Und dann habe ich also, ich weiß nicht, wie der bei dem Notdienst verstanden hat, wo ich wohne. Aber das kommt dann noch als Panik hinzu. Erstens, hat er mich jetzt wirklich verstanden? Wo soll er hinkommen? Dann, was mache ich, gehe ich vor die Tür, weil ich vielleicht die Tür nicht mehr aufkriege, weil ich vielleicht das Bewusstsein verliere oder man ist ja dann im Ausnahmezustand. Ich habe also dann vor der Tür an der Reling von meinem Auto gehangen, bis die kam, und das ist schon sehr existenziell.
Ne? Das passiert Ihnen jetzt mit dem Sauerstoff nicht mehr oder doch noch?
Also so schlimm, dass ich an die Lungenmaschine muss, wie es damals war, ist es nie mehr. Das ist das eine, die Anfälle sind immer weniger geworden, und was das Wichtigste ist, ich habe also einen ziemlich hohen Lungendruck gehabt und ein doppelt so großes rechtes Herz wie das linke, durch diese Belastung, also wo ich den Sauerstoff noch nie hatte, und das ist beides zurückgegangen innerhalb von 3 Jahren. Und deswegen denke ich, dass die Therapie, und das kann ich mit Fug und Recht, glaube ich, behaupten, mir was gebracht hat. Und wenn ich das einfach kontinuierlich so weitermache, dann kann das nie falsch sein.
Das hört sich so an, ja. Sie leiten eine Selbsthilfegruppe in Mühldorf, haben Sie vorhin gesagt, ja?
Richtig, in Mühldorf, genau. Ja.
Was genau ist das für eine Selbsthilfegruppe?
Naja, als erstes sind natürlich die da, die eine Sauerstoff-Langzeittherapie verordnet bekommen haben. Oder, wer auch zu uns gehört, sind also solche, die davon bedroht sind. Das heißt, die also irgendwann in absehbarer Zeit sowas benötigen, sodass wir also die Leute auffangen können, bevor die Therapie zum Tragen kommt, dass sie also sich von anderen Betroffenen sich schon mal informieren können. Wie läuft denn das ab? Was kommt da auf mich zu? Das ist so ein ganz wichtiger Faktor.
Deswegen ist das wichtig, oder? Dass man der Austausch einfach.
Das ist der Austausch, das ist die Information. Und vor allen Dingen, ein gut informierter Patient ist immer gut. Also er soll natürlich nicht klüger sein wie der Doktor, aber dass er einfach weiß, was passiert jetzt mit mir, ne? Und muss ich jetzt ins Krankenhaus oder ist das jetzt nur was, weil ich mich irgendwie reingesteigert habe, weil ich jetzt gerade mal im Moment nicht so gut Luft kriege. Also einfach, dass ich mit meiner Krankheit gut umgehen kann. Und was das eine auch der wichtigen Sachen sind, um wieder Lebensqualität zu kriegen, muss ich auch wieder den Schritt ins Leben hinkriegen. Also wenn wir das verordnet kriegen, dann ist es ja so, dass wir ja nie mehr dieselben sind. Also das heißt, so wie der Querschnittsgelähmte einen Rollstuhl hat, so haben wir unsere Nasensauerstoffbrille im Gesicht. Wie als hätte man so ein Muttermal im Gesicht, was sich nicht mehr entfernen lässt. Also jeder kann es sehen, jeder weiß, dass du jetzt irgendwie anders bist.
Na? Dann würde ich jetzt nochmal fragen, ob es von Ihrer Seite Fragen gibt.
Und zwar, wenn ich jetzt so hier in die Runde hier reinschaue, dann sehe ich jetzt die Frau Kamm-Weller, die lungentransplantiert ist, ist eine junge Frau. Und es ist ja heutzutage so, dass es die Organspende ist ja so ein bisschen in aller Munde. Und ich hätte jetzt eine Frage an Sie, weil ich mir denke, so wie ich jetzt das gehört habe, um lungentransplantiert zu werden, muss man wohl schon in einem sehr akut schweren Zustand sein, um überhaupt das machen zu können. Und ich hätte eine Frage an Sie, was würde Sie denn Menschen sagen, die sich überlegen, kommt für mich ein Organspendeausweis in Frage? Hat das Leben für Sie jetzt praktisch wieder den Wert, wo man sagt, das war eine gute Sache?
Das ist jetzt natürlich auch ein Thema, das hier zu sehr gut passt, weil Organspende ist ja auch immer ethisch etwas umstritten. Frau Kamm-Weller, wie sehen Sie das?
Natürlich empfinde ich meiner Spenderfamilie gegenüber ganz große Demut und Dankbarkeit, dass sie in einer sehr schweren Stunde eine Entscheidung getroffen haben, das Organ freizugeben. Und auch der Mensch, der vorher gelebt hat, anscheinend die Bereitschaft dazu hatte. Ich persönlich bin dankbar um diese Chance. Es ist, ich sage immer, es ist kein geschenktes Leben, sondern es ist ein hart erkämpftes Leben, das man hat, weil es einfach damit einhergeht, dass man sehr große Disziplin aufbringen muss, sehr viel Kampfbereitschaft und nicht aufgeben darf, weil so ein neues Organ, damit zu leben, bietet einfach auch sehr viele Herausforderungen im Alltag. Was die Organspende allgemein angeht, fände ich es einfach wichtig, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen, weil es kann einfach jeden treffen. Auch der Sportler, der heute ganz gesund ist und einen Infekt verschleppt, kann sehr schwer herzkrank werden und darauf angewiesen sein. Also niemand ist davor letztendlich gefeit und ich finde jede Entscheidung in Ordnung, ja oder nein. Ich finde es nur wichtig, dass sich damit auseinandergesetzt wird.
Vielleicht könnten wir von den Ärzten nochmal eine kurze Aufklärung bekommen, weil man ja oft so diese Vorurteile hört, wenn man einen Organspendeausweis hat, dann bemüht sich der Arzt vielleicht weniger, dass man überlebt. Ich würde mal behaupten, dem ist wahrscheinlich nicht so, oder? Was können Sie dazu sagen?
Ich habe ja selber viele Jahre oder weit über ein Jahrzehnt viele Transplantierte betreut. Das Thema ist politisch sehr hochgekocht, weil eben dann so Gerüchte kamen, naja, wenn man Spender ist, stirbt man früher. So stand das ja, glaube ich, in der Bild-Zeitung. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn, das hat auch weder mit der Spenderherkunft noch sonst irgendwas zu tun, sondern natürlich wird jeder Patient nach allen Regeln der medizinischen Kunst bis zuletzt bestmöglich betreut. Und wenn jemand hirntot ist, das ist die Voraussetzung, dass man als Organspender in Frage kommt. Also die Organe selber sind ja noch gesund, sonst können wir sie ja nicht transplantieren. Und der Tod des Menschen wird durch ein totes Hirn festgestellt. Und ein Mensch, der ein totes Hirn hat, wird nie mehr leben können. Und in Europa und in allen zivilisierten Ländern der Welt gilt der Hirntod natürlich als Tod. Den kann man nicht bewusst herbeiführen, um das auch schon gleich mal wieder wegzudrängen, sondern das ist einfach die Folge einer schwersten Erkrankung, woher auch immer das kommt. Und dadurch ist der Mensch de facto tot, wird aber von Maschinen künstlich am Leben erhalten. Und irgendwann gibt es den Zeitpunkt, wo man sagt, ja, der Mensch ist jetzt verstorben, nach dieser Definition, dass eben das Hirn tot ist. Und damit kommt er als Organspender in Frage. Und das ändert aber im Vorfeld überhaupt nichts an irgendwelchen medizinischen Diagnosen oder medizinischen Behandlungen, die man deswegen nicht bekommen kann.
Dankeschön für diese Einschätzung. Das war der Medizintalk mit dem Chefarzt der Inneren Medizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin, Dr. Christian Geldner, dem Chefarzt der Abteilung Allgemein, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Dr. Thomas Langwieler, mit Annette Händel von der Sauerstoffliga und Lisa Carmen Weller. Sie leidet an Mukoviszidose und hat selbst eine Lunge transplantiert bekommen.